Zukunft durch Wandel, das ist unser Motto. Zukunft durch Wandel, was meinen Sie, wer hat das wohl erfunden? Raten Sie sich gerne munter durch die deutsche Geschichte, die Antwort werden Sie wahrscheinlich nicht haben. Zukunft durch Wandel ist das Motto des deutschen Nationalfeiertages 2025. Erfunden vermutlich durch eine gut bezahlte Werbeagentur mit besten Kontakten ins Bundeskanzleramt. Zukunft durch Wandel heißt es also 3 Tage lang in Saarbrücken, denn da feiert sich Deutschland 35 Jahre nach dem großen Tag im Oktober 1990. Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin, Bundesminister und Bundesverdienstkreuzträger werden dabei sein und salbungsvolle Worte finden. Über die Deutschen und ihre Geschichte hat auch Cora Stephan nachgedacht. Die Kontrafunk-Kommentatorin hat einen Sammelband dazu herausgegeben mit dem Titel Deutsche Legenden, wer schreibt unsere Geschichte? Und wir werden nun mit ihr über diese Geschichte sprechen. Cora Stephan, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wann haben Sie das letzte Mal gesagt, ach toll, ich bin Deutsche, ach schön, mein Vaterland, das habe ich gern?
Ja, ich habe es gern, mit Tränen in den Augen, ehrlich gesagt. Wie war das nochmal? Fortschritt durch Wandel? Ich fasse es nicht. Und das zum Tag der Deutschen Einheit. Naja, ich beschäftige mich eigentlich schon lange mit den Legenden über die deutsche Geschichte und bin eigentlich zum Schluss gekommen, wir sind längst vereinter, als wir so glauben. Die DDR-Historiografie hat weit gesiegt, denn vieles, was heute als korrekt gilt, ist von DDR-Historikern nicht nur entworfen, sondern von DDR-Politikern auch verkündet worden, denen es ja darauf ankam, alle Schuld in der deutschen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zuzuschieben. Und das ist ihr vortrefflich gelungen. Heute sind wir uns einig. Kleine Anekdote. Ich hatte lange Zeit einen Lehrauftrag an der Frankfurter Universität und meine Studenten kamen an mit dem Abriss der deutschen Geschichte aus der DDR, weil das so schön billig war. Das war so rot-gelbe Einbände. Da stand natürlich diese ganze Klamotte drin, mit der wir uns heute irgendwie immer noch identifizieren sollen. Und da gibt es viel zu kritisieren und viel zu revidieren auch. Noch eine kleine Anmerkung. Es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass wir Geschichtsmythen brauchen, um irgendetwas wie ein Nationalbewusstsein oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, sondern wir pflegen, beziehungsweise auch die Politiker pflegen, ein Bild von Deutschland, das dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gar nicht erst entstehen lässt. Wer will sich denn damit identifizieren, mit dem ganzen Schrott, den wir angeblich angerichtet haben?
Wenn Sie sagen, die Schuld wird in die BRD verschoben, hätte ich ja erstmal vermutet, das ist eigentlich eher die Zeit der NSDAP, also eher 33 bis 45.
Ja, das sowieso, aber auch alles andere. Das geht schon relativ tief zurück in die Geschichte. Aber fangen wir mal mit etwas an, was mich damals wirklich getriggert hat, der sogenannten Habermas-Debatte. Die Quintessenz dieser Debatte, die eigentlich keine war. Habermas ohne große Geschichtskenntnisse hat etwas in den öffentlichen Raum geworfen und Historiker beschuldigt, irgendwie ein normales Nationalbewusstsein fördern zu wollen. Diese Habermas-Debatte führte letztendlich dazu, dass man das sagte, was auch heute noch von Politikern gesagt wird, der größte Massenmord der Weltgeschichte ist in Deutschland passiert. Und wer sagte, Moment, war da nicht Stalin, gab es da nicht Mao, der wurde als Relativierer an die Wand gestellt. Das ist natürlich schon verrückt. Auf die Art und Weise hat man die linken Massenmörder freigestellt. Ist schon eine tolle Leistung.
Dahinter steckt ja auch der Gedanke, also der Tod ist ein Meister aus Deutschland, dass die Deutschen das in dieser Zeit auch wollten, dass es geplant war und dass es halt eben ein industrieller Massenmord war, wohingegen es bei Mao dann eine Hungerkrise gewesen ist.
Bei Mao gab es Handarbeit, ehrlich gesagt, also übelster Art, Totschlagen. Ja. Stalin hat dafür gesorgt, dass man in der Ukraine verhungerte, aber auch da gab es Handarbeit und übrigens auch in Deutschland. Also die Sache mit der deutschen Ordentlichkeit beim Massenmord stimmt natürlich so auch nicht. Ja.
Da sind wir ja dann auch gleich in der Vogelschiss-Debatte. Also dem Ehrenvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, wird seine Vogelschiss-Aussage bis heute als Holocaust-Verharmlosung vorgeworfen. Die AfD hat das deswegen auch im Wortlaut auf ihrer Homepage gestellt. Wörtlich sagte er, ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte. Wie sehen Sie seine Aussage jetzt, rund 7 Jahre später?
Ich fand das ziemlich unglücklich, ehrlich gesagt. Vogelschiss, come on. Andererseits hat er natürlich recht. 12 Jahre in einer sehr, sehr langen deutschen Geschichte. Und das bestimmt sozusagen noch immer unser eigenes Deutschlandbild. Das geht so nicht. Das ist wirklich verrückt. Aber es gibt eine interessante Geschichte, die auch auf meine These zurückkommt. Also wir sind längst mit der DDR 1, ja, was die Geschichtsbetrachtung betrifft. Ein DDR-Historiker hat über den Kampf gegen die Herero geschrieben und bundesdeutsche Historiker, aber auch dieser Historiker, haben daraus gemacht, vom Genozid an den Herero zum Genozid an den Juden. Nur gibt es diesen Genozid an den Herero nicht. Das ist das Problem dabei. Die deutsche Schutztruppe stellt man sich vor als diese Monster, die gestählt ein indigenes Volk ausrotten. Aber dieses indigene Volk kannte sich in dem Terrain weit besser aus als die armen Teilnehmer dieser Schutztruppe, die an Krankheiten litten und Hunger und Durst hatten und was weiß ich. Und die Herero machten sich durch die Amaheke, eine Wüste, die sie sehr viel besser kannten als die Deutschen, einfach ins Botswana-Land, wo die Engländer waren. Also, dass da Mist gelaufen ist, ist so klar wie Kloßbrühe, aber ein Genozid an den Herero gab es nicht. Auch dazu haben wir einen sehr guten Beitrag im Band.
Wenn wir jetzt über die Vergangenheit sprechen, dann fällt es ja auf, dass da immer irgendwas gewesen ist, was einen auch beschämen kann. Also es gab Niederschlagung von Aufständen damals in der Kolonialzeit, es gab den Holocaust. Ist es dann, finde ich, vielleicht sogar genau richtig zu sagen, Zukunft durch Wandel, das ist jetzt unser Motto. Also wir gehen besser nicht in die Vergangenheit, wir brauchen da gar keine Vorbilder, wir müssen viel mehr lernen aus den negativen Aspekten der Vergangenheit und überlegen uns jetzt gemeinsam als Deutschland, wie wir das in Zukunft richtig gut machen können.
Na, ich traue den Politikern nicht, die so etwas wollen. Dazu müssten sie sich ein bisschen besser auf die Geschichte verstehen. Ich weiß nicht, ob sich unsere Zuhörer daran erinnern, an diese lächerliche Aktion mit den Benin-Bronzen. Annalena Baerbock und Claudia Roth sind damals mit 20 sogenannter Benin-Bronzen nach Nigeria gefahren, um den Nigeriern ihre Kultur zurückzugeben. Der Witz ist einfach nur, Nigeria besteht noch nicht lange und aus ungeheuer vielen Ethnien. Und die Benin-Bronzen gehörten dem Königreich Benin, einem Sklavenstaat brutalster Art. Und dort verschwanden sie auch sofort in den Schatzkästen der Nachfolger des Königshauses Benin und nicht etwa in einem Museum, das die Deutschen hatten bauen wollen, um den Nigerianern ihre Geschichte zurückzugeben. Das sind so Geschichten, wo ich denke, Moment, das stimmt alles hinten und vorne nicht. Macht euch doch mal kundig.
Ich habe Ihnen ja eingangs die Frage gestellt, wann waren Sie das letzte Mal wirklich froh und haben das auch so gesagt? Ich will mir die Frage besser gar nicht stellen, aber am ehesten vielleicht, wenn ich durch die Lande reise, aus beruflichen Gründen in der Regel, und dann sehe, ach, ist das schön hier, das ist Sachsen-Anhalt, das ist Thüringen, das ist NRW, überall wunderschöne Ecken und ich komme auch mal mit guten Leuten in Kontakt. Das ist so das Gefühl, was ich mir dann zugestehe, dann Fußball-Weltmeisterschaft 2006, aber auch 2014, die Deutschland dann ja gewonnen hat. Das sind so Momente, wo man sich das so ein bisschen zutraut. Mein Gefühl zu Deutschland ist am ehesten, jetzt feiern die Deutschen Nationalfeiertag, aber im Zentrum steht trotzdem der Holocaust.
Ja.
Also wie soll man denn ein Nationalgefühl überhaupt entwickeln, wenn man akademisch darüber redet, wie man ein Nationalgefühl entwickelt?
Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man den Deutschen klar macht, dass sie nicht auf den Schultern von Riesen stehen, sondern von verbrecherischen Zwergen. Das ist sehr hilfreich. Das hilft dem Regieren, das Volk richtig schön unten zu halten, zu sagen, komm hier, alles verbrecherisch gewesen. Aber wie kann man davon ausgehen, dass Menschen sich in ein Land integrieren wollen, das sozusagen das Nationalgefühl nur im Negativen hochhält? Das geht einfach schlicht nicht. Also ich verlange gar nicht, dass man neue kraftvolle Mythen entwickelt, sondern nur, dass man das, was man als Nationalgefühl oder Zusammengehörigkeitsgefühl bezeichnen könnte, auf allen möglichen Verbrechen basiert, die zum Teil einfach so gar nicht geschehen sind. Das geht einfach nicht.
Wenn Sie von Eingebürgerten sprechen, also im vergangenen Jahr wurden fast 300.000 Menschen eingebürgert. Das war ein Anstieg von rund 46%. Übernehmen diese Deutschen dann auch die Schuld für den Holocaust?
Natürlich nicht, natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Ja? auch ich übernehme die Schuld für den Holocaust nicht. Aber übrigens, Sie hatten ja gefragt, wann ich das letzte Mal glücklich war. 1990 fand ich ganz großartig. Und ich bin sofort mit Begeisterung rübergegangen nach Mecklenburg-Vorpommern und habe da bei einer Zeitung mitgearbeitet, die eine Bürgerrechtlerin einfach so gegründet hatte. Das war einfach großartig. Ich fand das klasse. Aber ansonsten geht es mir wie Ihnen, wenn ich durch die Landschaft reise. Es ist einfach hinreißend. Es ist sowas von schön in Deutschland. Und da, wo ich lebe, in einem winzigen Dorf, ist es auch schön. Im Übrigen auch dadurch, dass wir so viele Geburten da haben. Ja, wir leben.
Am Tag der Deutschen Einheit sollten wir dann auch nochmal über dieses Ereignis sprechen. Also jetzt 35 Jahre her und jeder Deutsche über 35 Jahre hat irgendeine Erinnerung daran. Wem sollte man danken dafür, dass das damals so gelungen ist?
Tja, Herrn Schabowski oder Helmut Kohl? Es ist gelungen, nur der Witz dabei ist natürlich, das zeichnete sich schon länger ab. Die DDR konnte schlicht nicht mehr. Und als aus der Sowjetunion erklang, wir können auch nicht auf die Dauer die schützende Hand über euch halten, war eigentlich klar, dass die DDR freigegeben war. Und insofern waren mehrere beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Aber ich denke, dass das relativ schnell und gut ging, das haben wir überwiegend Helmut Kohl zu verdanken.
Jetzt könnte man sich ja bei Helmut Kohl bedanken und ihm gedenken. Aber das ist ja unmöglich gemacht worden, unter anderem durch seine Schwarzgeldskandale.
Tja.
Da sehen Sie schon, dass eine Person ja dann immer irgendwie befleckt ist. Genauso wie Churchill befleckt ist, wenn man genauer hinschaut. Was wäre denn jetzt, wenn man dem Volk danken würde? Also den DDR-Bürgern, die auf die Straße gegangen sind?
Das ist genau die richtige Idee. Übrigens, Churchill, ich verstehe überhaupt nicht, warum der in Deutschland so bewundert wird. Aber egal, dem Volk sollte man danken, natürlich. Und immer noch und immer wieder. Es ist doch verblüffend auch, was, also ich sage jetzt mal nicht der Westen, der war ja zum Teil so blasiert. Also wir wollen diese Vereinigung nicht und die DDR soll bleiben, das bessere Deutschland. Aber was die in der Zone, sage ich jetzt mal, durchgemacht haben und sich ihr Leben erobert haben, das bewundere ich nach wie vor. Auch wenn es da immer noch Hänger gibt, das ist einfach großartig gelungen. Danken wir dem Volk aus der ehemaligen DDR.
Jetzt wollen Sie ernsthaft dem deutschen Volk danken. Dem deutschen Volke steht auf dem Reichstag. Diesen Spruch kann man so wenig ertragen, dass man ein Denkmal in den Innenhof setzen musste, da steht der Bevölkerung. Weil das ist ein Unterschied. Man misstraut dem Volk so sehr. Jetzt wollen Sie ausgerechnet dem ehemaligen DDR-Volk danken, das heute aber zu bis zu 39% die Alternative für Deutschland wählen wollen. Also das Volk ist doch als erstes verdächtig, oder?
Erwischt, erwischt. Das Volk ist immer als erstes verdächtig. In der ehemaligen DDR lässt man sich nicht so am Nasenring durch die Manege ziehen, wie wir das im Westen dulden. Das ist schon verrückt. Was den Volksbegriff betrifft, also sorry, es steht so in unserer Verfassung, es steht so im Grundgesetz. Es gibt ein Volk, es gibt ein deutsches Volk. Und das war zum Beispiel für die Russlanddeutschen sehr wichtig, dass man also sie als Deutsche ansah, über die man die schützende Hand halten konnte. Das ist ganz wichtig. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum es so schön sein soll, von den schon länger hier Lebenden zu sprechen und den kürzlich dazugekommenen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Man kann doch nicht völlig fremde Kulturen zusammenschmeißen und dann glauben, das sei eine Bevölkerung, ja, die in irgendeiner Weise in Deutschland beheimatet ist. Das funktioniert einfach nicht. Das sehen wir jeden Tag.
Das heißt, Sie glauben, es gibt die Deutschen und die Deutschen haben eine Tradition über mehrere Generationen, die in diesem Land gelebt haben, das mit aufgebaut haben, auch dann das Schlechte mitgemacht haben?
Naja, aber sie haben mit aufgebaut, ist das Stichwort übrigens. Man muss sich das mal vorstellen. Den Ersten Weltkrieg verloren, den Zweiten Weltkrieg verloren und angezettelt auch noch. Und dann stellt sich dieses Volk hin und baut das alles wieder auf. Das ist doch großartig. Nun muss man dazu sagen, nach 1945 kamen vor allen Dingen hochqualifizierte Leute aus der Zone, also aus der DDR, zu uns und die vielen Flüchtlinge und Vertriebene. Es haben nicht die Türken Deutschland wieder aufgebaut, sondern die Deutschen selbst. Und das haben sie erstaunlich schnell letztendlich geschafft. Aber es ist wirklich so, die Bundesregierung verbreitete kürzlich tatsächlich ein Filmchen, wo behauptet wurden, die türkischen Gastarbeiter hätten Deutschland wieder aufgebaut. Das stimmt einfach schlicht nicht. Aber man darf nichts Gutes über dieses Volk sagen. Ja? Und das hat sich dieses Volk natürlich langsam auch angezogen. Wer will denn noch deutsches Volk sein, wenn das alles so scheiße ist?
Heute ist deutscher Nationalfeiertag und wir sprachen mit der deutschen Schriftstellerin Cora Stephan. Sie hat ein neues Buch herausgegeben. Darin kommen unter anderem Peter J. Brenner, Michael Klonowski und Rainer F. Schmidt zu Wort. Der Titel Deutsche Legenden, wer schreibt unsere Geschichte? Erschienen ist es im Buchhaus Loschwitz. Frau Stephan, vielen Dank.
Danke. Tschüss.